Christus spricht, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Das steht über dieser Woche, das ist der Wochenspruch für diese Woche und damit möchte ich euch herzlich zu diesem Gottesdienst begrüßen. Ich sehe viele neue Gesichter, Besucher, denke ich mal. Wir haben heute mehrere besondere Dinge, die wir im Gottesdienst erleben werden, unter anderem eine Kindersegnung. Das kommt aber mehr am Ende des Gottesdienstes. Wir werden eine Predigt hören, wir werden Abendmahl feiern. Ja, und was diese Dinge eint, ist auf jeden Fall die Ausrichtung auf Gott. Deswegen feiern wir ja auch Gottesdienst, dass wir uns auf Gott ausrichten und uns unter seinen Segen stellen wollen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, du möchtest Gemeinschaft mit uns haben, du möchtest uns nahe sein und das können wir in diesem Gottesdienst erleben. Und wir wollen auch dir nahe sein, weil du uns gut tust, weil du uns geschaffen hast und weil du uns liebst und ein einzigartiger Gott bist. Danke für die Möglichkeit und wir wollen dich bitten, dass wir dich hier erleben, spürbar, erlebbar und ja unter deinem Segen gestärkt in die Woche gehen können. Amen. Ja, ein Gottesdienst ist auch da, um Gott zu loben und miteinander zu feiern. Und das werden wir im nächsten Lied ausdrücken. Das heißt nämlich feiern und loben. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen, mit der wir auch gleich im Thema des Gottesdienstes sind und worum es geht, werdet ihr ziemlich schnell merken. Wir wohnten im dritten Stock mitten in der Stadt und haben uns nie etwas zu Schulden kommen lassen. Auch mit Dörfels von gegenüber verband uns eine jahrelange Freundschaft, bis sich Frau Dörfels unsere Bratpfanne auslieh und nicht zurückbrachte. Als meine Mutter dreimal vergeblich gemahnt hatte, riss ihr eines Tages die Geduld. Und sie sagte auf der Treppe zu Frau Meier, die im vierten Stock wohnte, Frau Dörfelt sei eine Schlampe. Irgendwer muss das den Dörfels gesteckt haben, denn am nächsten Tag überfielen Klaus und Achim unseren Jüngsten, den Hans, und prügelten ihn windelweich. Ich stand gerade im Hausflur, als Hans ankam und heulte. In diesem Moment trat Frau Dörfelt drüben aus der Haustür. Ich lief über die Straße, packte ihre Einkaufstasche und stülpte sie ihr über den Kopf. Sie schrie aufgeregt um Hilfe, als sei sonst was los. Dabei drückten sie nur die Glasscherben etwas auf den Kopf, weil sie ein paar Milchflaschen in der Tasche gehabt hatte. Vielleicht wäre die Sache noch gut ausgegangen, aber es war um die Mittagszeit. Und da kam Herr Dörfelt mit dem Wagen angefahren. Ich zog mich sofort zurück, doch Elli, meine Schwester, die mittags zum Essen heimkommt, fiel Herrn Dörfelt in die Hände. Er schlug ihr ins Gesicht und zerriss dabei ihre Jacke. Das Geschrei lockte unsere Mutter ans Fenster und als sie sah, wie Herr Dörfelt mit Elli umging, warf unsere Mutter mit Blumentöpfen nach ihm. Von Stund an herrschte erbitterte Feindschaft zwischen den Familien. Weil wir nun Dörfels nicht über den Weg trauen, installierte Herbert, mein ältester Bruder, der bei einem Optiker in die Lehre geht, ein Scherenfernrohr am Küchenfenster. Da konnte unsere Mutter, waren wir anderen alle unterwegs, die Dörfels beobachten. Augenscheinlich verfügten diese über ein ähnliches Instrument, denn eines Tages schossen sie von drüben mit einem Luftgewehr herüber. Ich erledigte das feindliche Fernrohr dafür mit einer Kleinkaliberbüchse. An diesem Abend ging unser Volkswagen unten im Hof in die Luft. Unser Vater meinte, wir sollten uns jetzt an die Polizei wenden. Aber unserer Mutter passte das nicht, denn Frau Dörfelt verbreitete in der ganzen Straße, unsere gesamte Familie sei derart schmutzig, dass wir mindestens zweimal jede Woche badeten und für das hohe Wassergeld, das die Mieter zu gleichen Teilen zahlen müssen, verantwortlich wären. Wir beschlossen also, den Kampf aus eigener Kraft in aller Härte aufzunehmen. Auch konnten wir nicht mehr zurück, verfolgte doch die gesamte Nachbarschaft gebannt den Fortgang des Streits. Am nächsten Morgen schon wurde die Straße durch ein mörderisches Geschrei geweckt. Wir lachten uns halb tot. Herr Dörfelt, der früh als erster das Haus verließ, war in eine tiefe Grube gefallen, die sich vor der Haustür erstreckte. Er zappelte ganz schön in dem Stacheldraht, den wir gezogen hatten. Nur mit dem linken Bein zappelte er nicht. Das hielt er fein still. Das hatte er sich gebrochen. Bei allem konnte der Mann noch von Glück sagen, denn für den Fall, dass er die Grube bemerkt und umgangen hätte, war der Zünder einer Plastikbombe mit dem Anlasser seines Wagens verbunden. Damit ging kurze Zeit später Klunker Paul, ein Untermieter der Dörfels, hoch, der den Arzt holen wollte. Es ist bekannt, dass die Dörfels einem leicht etwas übel nehmen. So gegen 10 Uhr begannen sie, unsere Hausfront mit einem Flakgeschütz zu bestreichen. Sie mussten sich erst einschießen und die Einschläge befanden sich nicht alle in der Nähe unserer Fenster. Das konnte uns nur recht sein, denn jetzt fühlten sich auch die anderen Hausbewohner geärgert und Herr Lehmann, der Hausbesitzer, begann, um den Putz zu fürchten. Eine Weile sah er sich die Sache noch an. Als aber 2 Granaten in seiner guten Stube krepierten, wurde er nervös und übergab uns den Schlüssel zum Boden. Wir robbten sofort hinauf und rissen die Tarnung von der Atomkanone. Es lief alles wie am Schnürchen. Wir hatten den Einsatz oft genug geübt. Die werden sich jetzt ganz schön wundern, triumphierte unsere Mutter und kniff als Richtkanonier das rechte Auge fachmännisch zu. Als wir das Rohr genau auf Dörfels Küche eingestellt hatten, sah ich gegenüber im Bodenfenster ein gleiches Rohr blitzeln. Das hatte freilich keine Chance mehr. Ellie, unsere Schwester, die den Verlust ihrer Jacke nicht verschmerzen konnte, hatte zornroten Gesichts das Kommando Feuer erteilt. Mit einem unvergesslichen Fauchen verließ die Atomgranate das Rohr. Zugleich fauchte es auch auf der Gegenseite. Die beiden Geschosse trafen sich genau in der Straßenmitte. Natürlich sind wir jetzt alle tot. Die Straße ist hin und wo unsere Stadt früher stand, breitet sich jetzt ein graubrauner Fleck aus. Aber eins muss man sagen, wir haben das unsere getan. Schließlich kann man sich nicht alles gefallen lassen. Die Nachbarn tanzen einem sonst auf der Nase herum. Ja, man darf sich nicht alles gefallen lassen. Eine etwas scherzhafte Geschichte, die aber durchaus einen Inhalt hat, den wir wahrscheinlich alle kennen. Wie oft habe ich selber schon gedacht, ich darf mir nicht alles gefallen lassen. Wo kämen wir denn dahin? Und so richtig wie der Satz auch oft ist, so falsch kann er manchmal auch sein. Also Friedensstifter zu sein und sich darum bemühen, dass man sich nicht gegenseitig das Leben schwer macht oder sich richtig bekriegt, das ist gar nicht so einfach. Und beim Thema Frieden, da kann man ja auch ganz weit so Richtung Politik gucken und ach ja, was die bösen Menschen auf der Welt alle machen. Aber eigentlich fängt ja der Friede bei einem selber an, ob man eigentlich jemand ist, der Friedensbringer ist, Friedensstifter. Darum geht es ja am ersten und dann setzt sich das vielleicht auch fort. In der Bibel kommt das Thema Frieden und eben nicht Frieden ziemlich häufig vor, weil es uns als Menschen einfach so schwer fällt, Frieden zu halten. Aber ich glaube, dass es genau darauf auch ankommt, Friedensbringer, Friedensstifter zu sein. Die wirklich großen Menschen, glaube ich, unserer Zeit sind auch Friedensstifter. Also mir sind da so Leute eingefallen wie Martin Luther King oder der Dalai Lama. Die haben, ja, ganz viele von denen haben auch den Friedensnobelpreis bekommen, weil sie eben echte Friedensstifter waren und sind. Und die sind für mich auch durchaus ein Vorbild, auch wenn das mir nicht immer gelingt. Ja, ich habe ein Lied rausgesucht, das können wir zusammen singen, auch bevor die Kinder rausgehen. Das ist nämlich auch ganz einfach und vielleicht kennen die Kinder das auch. Das heißt, Hevenu Shalom Alechem. Habt ihr das schon mal gesungen? Ja? Das ist Hebräisch. Shalom, das kennen wahrscheinlich alle, das Wort. Weiß einer, was das heißt? Frieden, genau. Also das ist auch eine Begrüßung. Das heißt, wenn sich Leute, die eben diese Sprache sprechen, treffen, die sagen dann Shalom, dann wünschen sie sich Frieden. Finde ich eigentlich einen tollen Gruß. Ist ja was anderes, als wenn man nur so Hallo sagt. Das heißt ja irgendwie nur so, ich grüße dich oder so. Ja? Genau, wir singen das, Hevenu Shalom Alechem, und das heißt, wir bringen euch Frieden. Den ganzen Tag noch häufiger singen. Die Kinder können jetzt in die Kinderstunde gehen mit Arne. Was macht ihr? Okay, werdet nicht zu praktisch. Ich hoffe, wir sehen uns nachher noch wieder.
War das ein Trubel gerade eben? War das ein Trubel? Ist das nicht auch ein Gefühl, dass man manchmal denkt, oh, endlich Frieden, endlich still, endlich Ruhe? Das, was Leute unter Frieden verstehen, ist ja sehr vielfältig und sehr unterschiedlich. Und einen Zugang auch zu dem, was Frieden bedeuten kann, hat Miriam versucht, mit diesem Text zu beschreiben, den sie ausgesucht hat, aus dem Römer Kapitel 12, die Verse 14 bis 21. Die will ich zuerst lesen und danach werde ich noch mehr lesen. Und warum ich mehr lesen muss, das erzähle ich dann auch. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom: Segnet, die euch verfolgen. Segnet und fluchet nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weinet mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. Könnt ihr die Tür mal wieder zumachen da hinten? Sonst ist das der Duft des Mittagessen doch zu betörend. Das ist jetzt nicht der Predigtext, das war eine kleine Unterbrechung, ja. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben im 5. Mose, Kapitel 32, Vers 35, die Rache ist mein, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen. Dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Und lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Texte, Verse aus dem ersten Abschnitt in diesem Römer Kapitel 12 an die Gemeinde. Drei Kapitel folgen, Römer 12, 13 und 14, Kapitel an die Gemeinde. Und mit verschiedenen Foki, mit verschiedenen Blickperspektiven, schreibt Paulus, was ihm wichtig ist, an diese Gemeinde in Rom, die er noch nicht kennt, die er aber besuchen will und der er auch aufzeigen will mit diesem Römerbrief, was ihm selber wichtig ist, was seine Theologie ist, was seine Haltung ist, wenn er an Gemeinde denkt, so wie er sie versteht im Sinne Jesu Christi. Aber wenn diese Verse, wenn die gut verstanden werden wollen, wird es kaum gelingen, es zu verstehen ohne den Hintergrund, auch vor dem sich das abbildet, was wir in Kapitel 12 finden. Und deswegen ist es wichtig, unverzichtbar, bei Kapitel 12, Vers 1 anzufangen. Dort ist eine deutliche Zäsur zum vorherigen Text. In den Kapiteln 9, 10 und 11 ging es Paulus um die Frage, was ist mit den Juden? Die Juden, die doch das verheißene Volk Gottes waren, die der Augapfel Gottes waren. Was ist mit ihnen? Sind sie denn nun nicht mehr in dieser Nachfolge? Sind sie nicht mehr das auserwählte Volk? Und Paulus versucht in diesen drei Kapiteln eine Theologie zu entwerfen, in der Hoffnung, in der Perspektive, dass auch die Juden eines Tages verstehen werden, dass Jesus Christus der Messias ist. Hier in Kapitel 12 kommt ein neues Thema, nämlich das Leben als Gottesdienst. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, an jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus. Aber untereinander ist einer des anderen Glied und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es gern. Die Liebe sei ohne Falsch, hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft. Und dann kommen die Verse, die ich zu Beginn gelesen habe. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, wenn ihr an der Stelle solche Verse lest. So ein Satz nach dem anderen. Verhalte dich so, verhalte dich so, verhalte dich so. Viele, viele Sätze, wie wir uns verhalten sollen oder zu verhalten haben oder verhalten müssen. Und ich merke so, nach dem dritten Satz gehe ich persönlich in einen latenten Widerstand. Es erinnert mich vielleicht zu sehr an die ewigen Vorhaltungen einer Mutter, die sagte, mach das, mach dies, mach das. Na wunderbar, nun komme ich in die Gemeinde und in der Gemeinde geht es genauso weiter. Oder wie habe ich das zu verstehen? Oder muss ich jetzt dann, wenn ich in die Gemeinde gehe, damit leben, dass ich dann seitenlang Kapitel in der Bibel finde, die dann rezitiert werden, die im Gottesdienst dann als zentrale Stelle in der Predigt dienen, damit nochmal deutlich wird, was ich jetzt auch alles tun muss und wie ich mich jetzt hier verhalten muss? Oder gibt es einen Ort in dieser Welt, wo ich mich nicht verhalten muss? Gibt es den? Hand aufs Herz. Jeder von uns ist Experte fürs Leben. Gibt es tatsächlich auch nur einen einzigen Ort auf dieser Welt, wo ich mich nicht verhalten muss, wo ich nicht etwas machen muss? Und mancher zynischer Mensch könnte sagen, ja, einen Ort gibt's. Das Grab. Stille. Endlich Frieden. Nichts mehr machen müssen. Nicht mehr sich verhalten müssen. Nicht mehr guck hier, mach das. Sondern endlich Frieden. Für manche ist das eine Erfahrung in ihrem Leben, die sehr tief geht und prägt. Und wenn man mit dieser Erfahrung, mit dieser Haltung, auch mit diesen Impulsen auch durchs Leben geht oder sich auch antriggern lässt, auf sowas auch zu reagieren, dann kann es sein, dass ein solcher Text wie dieser hier eben gar nicht so positiv klingt, sondern wieder einmal mehr neue Aufgaben und neue Dinge, die ich tun muss, deutlich werden. Segnet, die euch verfolgen, segnet und fluchet nicht. Na wunderbar, prima, klingt doch erfreulich. Freut euch mit den Fröhlichen, okay. Weinet mit den Weinenden, auch das ist okay. Seid gleichgesinnt gegeneinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haben wir doch alle gelernt, oder? Den Satz können wir doch fast auslassen. Demut ist doch das, was wir wirklich in christlichen Kreisen so gut können, dass uns darin keiner was vormachen kann, oder? Gut, vergeltet niemanden Böses mit Bösem. Naja, das hat Miriam ja aufgezeigt, wie das dann enden kann, wenn man da in diese Spirale hineinkommt. Macht Sinn, aber Hand aufs Herz. Wenn jemand uns richtig böse gesinnt ist, dann ist ja auch in einer bösen Reaktion ja auch eine gewisse Energie, die man abarbeiten kann. Ne? und auch dann los wird, scheinbar, aber es funktioniert letztlich leider nicht. Befleißigt euch dessen, was in aller Menschen Augen edel ist. Darüber zu predigen, das wäre eine eigene Predigt, das lasse ich lieber aus. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, ihr Lieben, gebt Raum dem Zorn Gottes. Und wenn nun dein Feind hungert, so speise ihn, dürste ihn, tränke ihn. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. Manchmal denke ich auch, lieber Paulus, hättest du es nicht ein bisschen kürzer machen können? Hättest du nicht einen zentralen Gedanken bringen können, den du vielleicht noch mit 2, 3 Beispielen ausführst und dann ist gut? Oder warum schreibst du so breit, lieber Paulus, in diesem Kapitel? So breit, immer wieder das gleiche Thema. Wo doch viele Menschen das gar nicht gut hören können, wenn dieses Thema immer wieder kommt. Wenn wir über Texte predigen und wenn man auch mal Texte im Internet sucht, wo gepredigt wird zu diesen Versen, dann werden wir auch feststellen, dass zumindest in Deutschland die Gefahr sehr groß ist, dass wir tatsächlich so eine gewisse Ethik daraus ableiten, die dann gepredigt wird. Es werden die einzelnen Punkte gepredigt als Aufforderungen, als Dinge, die wir tun sollen. Und ich habe diesen Text also mehrere Male gegoogelt, auch geguckt, was machen andere daraus. Und ich war ganz unglücklich. Weil bevor ich bestimmte Verhaltensweisen aufstelle, die ich nicht einmal in Abrede stellen möchte, ob ihrer Sinnhaftigkeit, ist aber das Entscheidende, vorab zu klären, warum soll ich das denn tun? Oder wie jüngere Menschen sagen würden, was habe ich denn davon? Und da wird nämlich auch deutlich, warum es notwendig ist, das ganze Kapitel 12 zu lesen. Denn in den ersten Versen bringt Paulus einen Hintergrund, den wir im Deutschen und ohne Kenntnisse der Geschichte damals auch kaum hören können. Paulus schreibt in den ersten 2 Versen, ich ermahne euch nun. Und dieses Wort ermahnen heißt übrigens nicht, wie wir es kennen, Ermahnung, sondern auch Ermutigung, Unterstützung. Dass jemand etwas Gutes sehen will und was Gutes auch beschreiben will. Er schreibt, ich ermahne euch, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und das, was wir dort als vernünftigen Gottesdienst kennenlernen, wäre falsch interpretiert, wenn wir sagen würden, ein Gottesdienst hat also mit viel Vernunft zu tun. Überhaupt nicht. Denn dieser Ausdruck Sophrosyne, der hier im Griechischen steht, Sophrosyne Latreia, das sind die beiden Begriffe, das steht für eine Haltung, die es damals auch im Griechentum bereits gab, die sich stark abgrenzt von dem, was im Judentum im Gottesdienst praktiziert wurde. Der jüdische Gottesdienst ist charakterisiert durch hauptamtliche, professionelle Personen, die den Gottesdienst von vorne bis hinten leiten. Ganz viele Dinge sind ritualisiert. Und das Wesentliche ist, dass die Teilnehmer des Gottesdienstes überhaupt nicht auftauchen aktiv, außer dass sie zwischendurch mitsingen dürfen. Und dann der letzte entscheidende Punkt ist, dass in einem jüdischen Gottesdienst und drumherum letztlich kleine Tieropfer gebracht werden, um die eigene Schuld des eigenen Lebens loszuwerden vor Gott. Und in dem Augenblick, wo die Tiere geschlachtet werden und deren Blut am Altar verstrichen wird, in dem Augenblick mit einer Segensformel, sind die Menschen, sind die Juden, ihre Schuld los. Und es gibt eine Diskussion im Griechentum, auch um die Zeit, in der Paulus gepredigt hat, über das Thema Sophrosyne Latreia, wie ein vernünftiger Gottesdienst aussieht. Und die Griechen sagen, bei allem Verständnis für eine jüdische Kultur, dass diese Art des Gottesdienstes nicht lebensfähig sei, sondern dass ein vernünftiger Gottesdienst doch auch bedeuten muss, dass Menschen sich einbringen und nicht versuchen, Gott durch Opfer gnädig zu stimmen. Das ist die schärfste Kritik der griechischen Philosophen und der griechischen Denker gegen das jüdische Gottesdienstgeschehen. Man kann doch nicht Gott durch Opfer gnädig stimmen. Und sie zitieren übrigens unter anderem dann auch in den Diskussionen, die heute noch zu finden sind in alten Schriften, den Propheten Hosea 6, der dann schreibt, im Namen Gottes den Satz sagt, ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer. Und so sind es ausgerechnet die Griechen, die den Juden sagen, so sieht Gottesdienst aus, indem ihr Liebe lebt, aber nicht indem ihr Opfer bringt und meint, dadurch Gott gnädig zu stimmen. In diese Diskussion, die damals den Menschen bekannt war, weil es war Tagesthema, in diese Diskussion hinein bringt Paulus die ersten Verse des Kapitel Römer, Brief, Kapitel 12. Ich ermutige euch, ich ermahne euch, ich ermuntere euch, liebe Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das sei eure sophrosyne Latreia. Genau diese Begrifflichkeit, die jeder kennt. Und damit macht er auch deutlich, wenn es Opfer gibt, die soll es geben. Aber dann sind es nicht mehr irgendwelche Tiere, die getötet werden und das Blut kommt auf den Altar, das Fett wird verbrannt und das Fleisch kommt in den Suppentopf. Das ist vorbei, sagt Paulus. Und er sagt auch, die Diskussion, die er im Griechentum erlebt, die kennt er. Aber er sagt auch, nein, es mit dem Opfer an sich ist nicht verkehrt. Aber, das sagt er auch im Vers 1, das Opfer ist nicht einfach eine Haltung, die wir blind haben sollen, nach dem Motto, seid demütig, gebt euch hin und ne, lasst alles mit euch machen, was Menschen mit euch machen wollen. Sondern Paulus macht deutlich, es beginnt mit der Erfahrung der Barmherzigkeit Gottes. Das ist der Dreh- und Angelpunkt für das gesamte 12. Kapitel. Wer das nicht verstanden hat, wird die Verse vermutlich falsch auslegen. Ich ermutige euch, liebe Schwestern und Brüder, durch die Erfahrung der Barmherzigkeit Gottes, die ich kenne und die ihr kennt. Das ist die Grundlage, das ist die Basic. Darauf baut alles andere auf. Weil ihr das erfahren habt, die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr nun eure Leiber, euer Leben hingebt als ein Opfer, so wie es bislang im Judentum praktiziert wurde, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und dann kommt noch dieser schöne Satz, den man vielleicht auch im Griechischen besser manchmal verstehen kann als im Deutschen. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Das heißt erstmal nichts anderes, als dass die Dinge, die in unserer Umwelt normal sind, die übrigens ja auch einem kontinuierlichen Wandlungsprozess unterworfen sind, wenn man sich überlegt, was die 68er-Generation erlebt hat, wogegen sie kämpften, nämlich die normalen bürgerlichen Zustände einer Nachkriegsgeneration, dann ist für die Generation, die dann Kinder der 68er waren, diese unendliche, jeder kann hier machen, was er will und macht doch, wie es dir geht, Laissez-faire-Haltung, auch als die normale Haltung, die dann die nachfolgende Generation kennengelernt hat, ist eventuell eine Zumutung. Das heißt, normal, das, was in der Gesellschaft sich ereignet, ist nicht kontinuierlich, sondern auch ein ständiger Veränderungs- und Wandlungsprozess. Und deswegen sagt Paulus, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Die Richtlinien, die Kriterien, nach denen ihr euch ausrichten sollt, sind nicht unbedingt die Kriterien eurer Umwelt, sondern es sind andere. Und die haben wir in dem Vers vorher gesehen, nämlich der Barmherzigkeit Gottes zu begegnen. Das ist der einzige Maßstab, der zählt. Und verändert euren Sinn. Durch Erneuerung dieses Sinnes, sagt Paulus, geschieht es. Es ist auch wichtig, nochmal zu unterscheiden zwischen Veränderung und Erneuerung. Man könnte es übersetzen in der heutigen Sprache. Die Veränderung würde bedeuten, ich habe Windows XP auf dem Rechner und habe den Serial Release Nummer 2, das ist also Erweiterungspack 2, nach dem Motto, jetzt läuft das Programm richtig gut. Oder ich sage Erneuerung und kaufe mir Windows Vista. Etwas ganz Neues für meinen Computer. Das sind zwei unterschiedliche Begrifflichkeiten. Jeder hat vielleicht ein anderes Bild, das hilfreich ist. Veränderung und Erneuerung ist was anderes. Und wenn ich dann in den griechischen Text hineingehe, werde ich feststellen, dass da ein Wort steht, das wir im Deutschen kennen, obwohl es gar nicht deutsch ist, nämlich Metamorphose. Und da merke ich vielleicht, dass etwas anderes ausgedrückt ist, als wir manchmal denken. Ich hatte gestern im Garten zweimal das große Glück, Raupen zu finden. Wunderschöne Schmetterlingsraupen. Und ich war nicht ganz so glücklich, weil diese Schmetterlingsraupen außerordentlich gefräßig sind. Diese in meinen Lieblingsblumen oder im Blumenbeet zu finden, ist so eine zwiespältige Freude. Ich mache mir dann meine Freude daraus, diese Raupen dort zu entfernen, meinem Sohn zu präsentieren, der in der Regel diese dankbar von seinem Vater als Zeichen der Wertschätzung aufnimmt, anguckt, aber dann werden sie auch wieder entsorgt. Möglichst weit weg von Blumen und Gartenbeeten. Aber das Entscheidende ist ja, dass diese Raupen eben nicht so bleiben, wie sie sind, sondern dass es ein Wunder ist, das immer wieder auch für Kinder und Erwachsene neu begeisternd sein kann, dass aus der Raupe ein ganz anderes Wesen wird in einem Kokon. Und man nicht sieht, was da passiert. Der ist hart und abgegrenzt und sieht aus wie tot. Bis dann eines Tages der Schmetterling schlüpft. Das heißt, wenn Paulus redet in diesem 12. Kapitel, dann eben auf Grundlage der Barmherzigkeit Gottes als Erfahrung und der Einladung, etwas zu erleben an Metamorphose, an Veränderungsprozess, wo etwas sich komplett verändert und komplett neu gestaltet wird. Wenn ihr das verstanden habt, dann dürft ihr fröhlich die anderen Verse bis Ende des Kapitels weiterlesen, denn dann werden wir feststellen, dass es nicht darum geht, geh in die Gemeinde, mach das jetzt alles und dann ist gut, sondern dass diese Punkte, die wir hier erlebt haben in diesen Versen, deutlich machen, wenn wir das tun, dann haben wir diese Metamorphose durchschritten. Aber nicht durch das Tun erleben wir die Metamorphose. Das wäre der große Fehler, das wäre der Irrtum. Nicht durch das Handeln werde ich zu dem, was ich werden soll, sondern das Handeln dokumentiert, dass ich angekommen bin, dass etwas in mir gereift ist, dass aus der Raupe und der Puppe dann irgendwann der Schmetterling wird. Geistlich gesprochen, dass etwas tatsächlich stattgefunden hat, was Paulus neugeboren werden, Wiedergeburt nennt. Paulus benutzt diese Begrifflichkeiten immer wieder, aber genau auch in diesem Sinne der Metamorphose. Ihr wollt Frieden? Ihr wollt ein Verhalten, das sinnvoll ist? Ihr wollt ein Verhalten, das eine bestimmte Ethik auch hat? So im Sinne des kategorischen Imperativs von Immanuel Kant? Dann ist die erste Botschaft für uns in der Gemeinde, dass nicht das Verhalten an sich das ehrbare, besondere ist, was Christentum ausmacht, sondern dass die Einladung tatsächlich in dieser Metamorphose steckt. Dann ist das Zweite, dass es tatsächlich nicht um das Verhalten geht, das wir an den Tag legen sollen aus eigener Kraft, sondern dass der Fokus auf die Barmherzigkeit Gottes geht. Dass das das alles Entscheidende, dass das der Dreh- und Angelpunkt dieses Verses, dieses Kapitels ist. Wenn ich da angekommen bin, dann kann ich das andere tun. Und manchmal ist das Problem ja auch, wenn man eine Predigt zu einem einzelnen Bibeltext hat, dass man eigentlich besser daran tun würde, den gesamten Brief bis dahin durchzulesen. Denn Paulus hat ja einen Fluss, in dem er schreibt. Er hat ja verschiedene Standpunkte, Foki, auf die er guckt während seiner Argumentation, während er das auslegt und exploriert, was für ihn christliche Existenz bedeutet. Und diese Verse, die wir heute haben, sind nicht der Anfang und nicht die Mitte, sondern tatsächlich eine Veränderung, die wir dann in dieser Weise erleben können, wenn etwas gut geworden ist. Und deswegen müssten wir sogar weit zurück im Kapitel 3, wo Paulus nochmal deutlich wird, dass alles, aber auch wirklich alles in der Annahme der Liebe des gekreuzigten Christus steckt. Wir müssten damit beginnen, dass Paulus im Kapitel 3 deutlich macht, mehrere Male, ihr könnt rudern, wie ihr wollt. Ihr könnt versuchen, noch so nette Menschen zu sein, wie ihr wollt. Aber dann zieht am Ende doch mal Bilanz und ihr werdet feststellen, es war nicht genug. Es hat nicht gereicht. Paulus solidarisiert sich sogar mit denen, die vielleicht mit einem hohen ethischen Anspruch versuchen, ihr Leben wirklich sinnvoll zu gestalten und die Erfahrung kennen, aber es reicht nicht. Es reicht anderen nicht, es reicht mir nicht und die Welt wird dadurch auch nicht wirklich besser. Und Paulus macht deutlich, das Zentrum ist und bleibt das Versöhnungsgeschehen Jesu Christi. Die Bereitschaft, dass er sagte, ich gehe ans Kreuz für euch und zeige euch damit einen Weg hin zu Gott, den ihr sonst nicht finden und auch nicht schaffen und nicht erleben könnt. Das ist das Zentrum der Botschaft, die wir bei Paulus im Römerbrief finden. Und hier im Kapitel 12 nochmal deutlich wird, wie Gottesdienst aussehen soll. Und wenn wir darüber nachdenken, was Gottesdienst ist, dann müssen wir auch verstehen, dass diese ganzen Ermahnungen, Ermutigungen sich übrigens nicht an die Welt außen richtet, sondern Paulus deutlich macht, alle diese Anweisungen, die er gibt, gibt er nicht nach außen, sondern es gibt er in die Gemeinde hinein, die zusammenkommt. Das heißt, Paulus macht auch deutlich, da sind Dinge notwendig in unserem Verhalten, die so elementar von dem abweichen, wie wir vielleicht denken, wie Gemeinde ist. Dass deutlich wird, wir sind nicht besser. Wir sind überhaupt nicht besser. als die Menschen, die gar nichts von Gott wissen. Überhaupt nicht besser. Wir machen die gleichen Dinge, vielleicht nicht in der Intensität und Ausprägung, aber letztlich würde das nie reichen, um vor Gott wohlgefällig zu sein. Wer meint, sich das verdienen zu können aus eigener Haltung und Halt und Handlung, der irrt. Das geht nur, indem man es umsonst annimmt und sich schenken lässt. Vielleicht ist dann die Erfahrung von Frieden, einen solchen Text auch zu hören und sich nicht antriggern zu lassen, das muss ich jetzt alles tun. Sondern vielleicht genau diese Impulse oder diese Erfahrung aus unserem eigenen Leben einmal loszulassen und deutlich zu machen, das muss ich nicht machen, sondern das kann und darf geschehen, wenn ich ganz und gar bei Gott angekommen bin. Wenn ich ganz und gar durch ihn die Metamorphose meines Lebens erlebt habe, dann wird es mir möglich sein, in diesem Sinne zu einem Friedensstifter zu werden für diese Welt. Am Freitag fahren 8 Personen aus dieser Gemeinde und Umfeld nach Assisi. Und wir beschäftigen uns eine Woche mit Franz von Assisi, einem der größten Friedensstifter. Vielleicht gelingt es uns in den Tagen auch etwas zu verstehen, dass nicht das äußerliche Tun das Entscheidende auch für Franz von Assisi war, sondern eine innerliche Haltung, ein ganz tiefes Wissen, das ihn ja geprägt hat, das er erlebt hat und das dahindurch erst eine Veränderung und eine Haltung Menschen gegenüber möglich gemacht hat. So wünsche ich uns, dass wir den Blick darauf richten können, was Barmherzigkeit für uns bedeuten kann. Ob es Punkte gibt, wo wir merken, ich erwarte in dieser Welt und von Menschen alles, aber nie und nirgendwo Barmherzigkeit. So wünsche ich uns, dass wir vielleicht einen Punkt finden, wo wir glauben können oder zumindest hören können, dass es einen Punkt in dieser Welt gibt, wo jemand sagt, ich möchte dir gegenüber barmherzig sein, ganz und gar. Ich möchte dir gegenüber barmherzig sein, wie es vielleicht scheinbar nur eine Mutter sein kann in bedingungsloser Liebe und einem ganzen Jahr zu deinem Leben. Vielleicht, dass wir es aushalten, darüber nachzudenken, dass Gott uns so sieht, dass Jesus Christus uns so begegnen will, mit einer Haltung, die wir vielleicht nicht gut glauben können, weil sie nicht unsere Erfahrung ist. Aber die dann auch gerade die Herausforderung ist, ob wir bereit sind, uns darauf mal einzulassen, diesen Weg mitzugehen, diesen Weg mitzufühlen, diesen Weg mitzuspüren, was passieren könnte, wenn ich mich darauf einlasse und in einen Weg, diesen Weg ein Stück gehe, um diese Erfahrung einmal anzusehen. Und übrigens, jeder, der an der Stelle zweifelt oder sagt, das glaube ich nicht und das ist mir auch suspekt, möge dann doch einfach sich für eine kleine Wegstrecke einlassen, dann sich selber bestätigen lassen, dass das nicht funktioniert und er sie es schon immer so gewusst hat und sich dann wieder entfernen. Oder vielleicht die Erfahrung machen, dass Dinge, die wir bislang nicht erlebt haben und deswegen von uns auch aussortiert werden als Möglichkeiten, deutlich machen, wie begrenzt unser Leben ist. Weil wir manchmal meinen, Dinge, die wir nicht erlebt und erfahren haben, kann es auch nicht geben. Ich glaube, an dieser Haltung scheitern die meisten Menschen bei Gott, weil sie es sich nicht vorstellen können und wollen und auch nicht glauben. Und deswegen scheitern viele am Vers 1, an der Erfahrung, der Begegnung, der Barmherzigkeit Gottes. Ich hoffe, es gelingt uns als Friedensstifter, das weiterzutragen und Menschen dahin zu bringen. Denn wir, diese Welt, braucht es. Und die Gemeinde ist ein guter Ort, um damit anzufangen und dort zu beginnen. Amen. Lasst uns gemeinsam singen, unser Herr sagt uns in seinem Wort. Paulus selbst fing seinen Weg mit den Christen an, indem er versucht hat, sie zu töten. Er selber ist derjenige, der in der Apostelgeschichte auftaucht bei der Steinigung des Stephanus und der die Mäntel hält der Juden, damit sie besser Steine schmeißen können auf Stephanus, der an diesem Tag stirbt. Paulus war ein leidenschaftlicher Christenhasser und hat mit Leidenschaft Christen gesucht, aufgestöbert, damit sie getötet werden können, weil er sicher war, dass sie irrsinnig handeln und dass sie von der Religion des Judentums, von dieser Religion, die über so viele hunderte Jahre so stabil war, nichts wissen würden und dass es auch sinnvoll sei, sie zu töten. Der, der mit Leidenschaft Christen getötet hat, wurde selbst von Christus berufen. Und Paulus beschreibt diese Berufungsgeschichte sehr deutlich. Und er hat dann eine ganze Menge von Christen gelernt, als er sein Zeichen verstanden hatte, und ist dann über Jahre verschwunden. Über Jahre erfahren wir nichts von ihm, bis er wiederkommt und dann berichtet von dem, was in ihm gewachsen ist, was er gesehen, geglaubt, verstanden hat. Und er wird zu dem, der am leidenschaftlichsten von allen in dieser ersten Generation von Jesus Christus erzählen wird. Aus dem leidenschaftlichen Hasser wird der leidenschaftlich Liebende. Aus dem, der sehr stark als Kopfmensch geprägt Theologie leben wollte, wird jemand, der Theologie predigt und lebt und durch zu den Menschen bringt. Vielleicht ist es manchmal auch notwendig, dass wir solche Beispiele erleben, dass Menschen Veränderungen erleben können. Dass Menschen, wie auch an Paulus, eine Metamorphose durchleben. An deren Ende sogar der Name ein anderer ist, aus dem Saulus wird ein Paulus. Und diese Erfahrung haben Menschen wie Paulus und andere nach ihm immer wieder gemacht in den Jahrhunderten, dass dort, wo wir dem lebendigen Christus begegnen, etwas an Veränderung geschehen kann. Dem lebendigen Christus begegnen, das heißt manchmal den Schleier lüften und schauen, was zutage tritt. Das sieht gut aus, ne? Und ein Becher mit Traubensaft ist auch zu finden. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Was wir gemeinsam feiern wollen, ist das Abendmahl. Und das Abendmahl ist eine Einladung Jesu Christi vor fast 2000 Jahren, ausgesprochen im Kreise seiner Jünger. An diesem Abend in Jerusalem, bevor sein Leiden und die Passion und dann das Kreuz am Ende auch seinen Lauf nimmt. Vorher saß er mit seinen Jüngern zusammen in Jerusalem und sie feierten gemeinsam das Passamahl, das Pessach. Dieses schönste und bedeutsamste jüdische Fest, an dem man mit Freunden und Familie diesen Weg Israels aus Ägyptenland nacherlebt und nachvollzieht. Die Erinnerung daran, dass der entscheidende Punkt, der für die Theologie und die Religiosität der Juden wirklich in der Mitte steht, die ausgereckte, starke Tathand Gottes ist, der sein Volk erlöst und befreit hat. Und an diesem Pessach wird viel gegessen und getrunken. Und immer wieder wird auch darauf hingewiesen, dass das Brot und der Kelch Zeichen sind für die Verbindung durch die Geschichte, durch die Jahrhunderte hindurch. Das ungesäuerte Brot beim Pessach, das wir hier nicht haben, aber das erinnert daran, dass die Israeliten in Hast los mussten und nicht einmal das Brot mit Sauerteig im normalen Umfang herstellen konnten. Und das Entscheidende ist, dass die Juden wissen, dass im Pessach aus der Vergangenheit Gegenwart wird. Und an diesem Mahl, das Jesus erlebt hat mit seinen Jüngern, wo Vergangenheit des Judentums Gegenwart wird, nimmt er am Ende noch einmal das Brot, spricht ein Dankgebet und reicht es seinen Jüngern, die nicht wissen, was das soll. Denn das Pessach war eigentlich schon vorbei. Man weiß, wie das ist. Und er gibt das Brot seinen Jüngern mit dem Satz, das ist mein Leib, der für euch dahingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis, zu meiner Vergegenwärtigung. Und danach nahm er noch einmal den Kelch, den hat es schon 4-5 Mal an diesem Abend gegeben, mit ganz klar ritualisierten Abläufen. Und auch den segnet er nochmal, gibt ihn seinen Jüngern mit den Worten, dieser Kelch ist das neue Bund in meinem Blute. So oft ihr daraus trinkt, tut dies zu meinem Gedächtnis, zu meiner Vergegenwärtigung. Die Jünger haben es an dem Abend nicht verstanden. Aber danach. Und das Abendmahl lebt über die Jahrhunderte, Jahrtausende mittlerweile, auch bis in unsere Generation. Und kann uns verbinden mit dieser Erfahrung des Handelns Gottes durch die Jahrhunderte in dieser Welt. Es liegt an uns, ob es einfach nur Brot ist und ein Traubensaft. Es liegt an uns, ob wir einfach etwas kauen und schlucken. Oder ob wir uns einlassen, dass darin die Möglichkeit besteht, dass etwas aus der Vergangenheit zur Gegenwart für unser Leben wird. Jeder ist eingeladen, Brot und Wein zu erleben, im Hier und Jetzt. Und darin dem lebendigen Gott zu begegnen und seiner Liebe und Barmherzigkeit, die er uns zuspricht für unser ganz persönliches Leben. Keiner muss es, aber jeder kann es. Und kann an der Stelle auch hören, dass zuerst ein Ja Jesu Christi für unser Leben steht. Ein unbedingtes Ja, ohne Auflagen, ohne Vorabsprachen, einfach ein ganzes Ja. Und wer damit gar nichts anzufangen weiß, wie das funktioniert, muss vielleicht auch diese Erfahrung machen. Zu kauen, zu schlucken, zu schmecken und sich darauf einlassen, dass wir dabei, vielleicht ohne zu wissen, wie es geschieht, der Liebe Jesu Christi näher kommen und mehr davon erleben können und an uns heranlassen können, als wir jemals verstehen können. Wir wollen für das Brot danken. Ich bitte, dass wir dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, damals in Jerusalem, da hast du das Brot noch einmal genommen, gesegnet und deinen Jüngern gegeben mit deinen Worten, die sie so nicht kannten und noch nicht gehört hatten, dass das dein Leib ist, dass du das eine Opfer bist und damit auch die Geschichte des Judentums mit den vielen Opfern in vielen Gottesdiensten ein Ende hat, dass das ein für alle Mal reicht bis an das Ende dieser Welt. Dafür möchte ich dir danken, auch wenn wir es manchmal bekennen müssen, dass wir es nicht begreifen und nicht verstehen können in der Tiefe. Wir dennoch einfach es dankbar annehmen können als ein Zeichen von dir und der Einladung, dir zu begegnen und zu verstehen, dass du alles getan hast und wir nichts tun müssen, um Frieden zu erleben und Frieden vor Gott zu haben, mit uns und unseren Mitmenschen. Ich möchte dir danken für dieses Zeichen, ich möchte dir danken für das Brot und dich bitten, dass du etwas an Segen in unser Leben hineingibst, den wir nicht machen können, weil es wirklich deine Kraft ist, die in uns wirken will. So danke ich dir für dieses Brot, danke dir für deine Einladung. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Jesus Christus spricht, das ist mein Leib, der für euch dahingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis, zu meiner Vergegenwärtigung. Wir wollen das Segensgebet für den Kelch sprechen. Ich bitte, dass wir dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, selbst wenn wir das Brot gegessen haben, wenn wir darüber nachdenken oder nachfühlen, was das heißt, dass wir deinen Leib kauen und schlucken, was schwer genug ist, so ist es vielleicht für uns noch viel schwieriger, einen Kelch zu nehmen und hören deine Worte, dass dieser Kelch der neue Bund in deinem Blute sei. Das entspricht nicht unserer Tradition. Das entspricht nicht dem, was wir kennen und leben. Und dennoch, Herr, möchte ich dich bitten, dass du uns in dem, was für uns manchmal nicht zu greifen ist, und dass wir auch wirklich vielleicht nicht begreifen können, einfach begegnest. Dass wir es annehmen können, dass wir es zulassen und sehen, was geschieht, wenn wir dir begegnen und dem Symbol, dem Zeichen, das du eingesetzt hast. Es wird auf jeden Fall deutlich, Herr, du warst bereit, alles loszulassen und alles zu geben, damit wir versöhnt sein können mit Gott, unserem Vater. Ein für alle Mal, ohne dass es sich wiederholt. Und es ist nicht unsere Kraft, an der es sich entscheidet. So möchte ich dir danken für das Zeichen. Und ich bitte, Herr, dass wir es einfach annehmen können in dieser Art, dass wir nichts tun müssen, gar nichts schaffen und leisten müssen, um Frieden für uns und unsere Seele zu finden. So bitte ich dich um deinen Segen. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Jesus Christus spricht: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute. So oft ihr daraus trinkt, tut dies zu meinem Gedächtnis, zu meiner Vergegenwärtigung. So kann das Abendmahl eine Chance sein, einen Perspektivwechsel zu erleben und zu sehen, was passiert, wenn wir einmal anders schauen, anders hingucken. Das wollen wir auch noch einmal in einem Lied ausdrücken, das wir gemeinsam singen wollen. Jesus, wir sehen auf dich. Wenn Menschen neu zu uns kommen und das erste Mal da sind, dann sind sie oft irritiert, weil wir sammeln keine Kollekte. Und für viele ist es so selbstverständlich, dass natürlich in jedem Gottesdienst, in jeder Kirche dieser Welt mindestens einmal, bestens zweimal Geld gesammelt wird, dass viele Leute dann auch damit ganz nicht gut umgehen können. Denen, die das verunsichert, sei die Möglichkeit gegeben, heute zweimal sogar also eine Spende zu geben. Also keine Sorgen, da sind wir gerne bereit zu unterstützen. Das eine ist ein kleiner Glaskasten, Plastikglaskasten hinter dieser Tür, wo die Carola gerade sitzt. Da auf der Südseite, auf der Rückseite, ist ein solches kleines Kästchen angebracht, das man dann auch nutzen kann dafür. Aber das Wichtige ist, dass wir an Abendmahlsgottesdiensten sammeln für andere. Einmal im Monat sammeln wir ganz bewusst für ein Projekt, für irgendeine Initiative, die nicht ganz direkt mit uns als Bethania zu tun hat. Und oft aber auch Projekte, die dann schon auch mit uns verbunden sind. A, weil sie aus dem Bezirk kommen, B, weil sie auch Projekte vielleicht der Diakoniegemeinschaft Bethania als Tochter der Bethania-Gemeinde sind. Und für ein solches Projekt wollen wir heute sammeln. Wir haben am Freitag Jubiläum gefeiert. In der Wiebestraße saßen einige ältere Damen, einige junge Kinder, nicht deutscher Abstammung, arabische Abstammung und 3-4 Mitarbeiter zusammen. Und wir feierten 5 Jahre Hutten, Kids und Co. Vor 5 Jahren begann nämlich die Diakoniegemeinschaft Bethania eine Arbeit im Huttenkiez als dem wohl mit elendsten Quartier in Gesamt-Berlin. Es gibt einen Sozialindex von Platz 1 bis Platz 292. Die Ecke des Huttenkiezes liegt auf Rangplatz 282. Das heißt, es gibt offiziell noch 9 schlimmere, aber da es auch in der Ecke, wo dieses Quartier gezählt wird, noch Bereiche gibt, die auch etwas besser und netter sind, müsste man vermutlich sagen, der Huttenkiez gehört zu den 10 übelsten überhaupt in Berlin. Es gab dort weder eine Kinder- noch eine Jugend- noch eine Seniorenarbeit. Es gab in diesem Kiez überhaupt nichts. Und dann fragte der Bezirk, ob es nicht Träger gibt, die Lust und Freude hätten, dort eine Arbeit aufzubauen. Es gab dann in einer Runde, das ist jetzt 7 Jahre her, wo diese Frage gestellt wurde, und es war übrigens eine Runde des Stadtteilplenums genau in diesen Räumen in der Bethania-Gemeinde an einem Dienstagabend. Und dann gab es eine Rückfrage von einem Teilnehmer, der fragte, ja, gerne, wie sieht es denn mit dem Geld aus? Und dann saß die Stadträtin hier und sagte, Geld gibt's nicht. Man müsste mal erfinderisch werden. Und die Begeisterung der Träger, sich dort zu engagieren, hatte irgendwie ein relativ jähes Ende. Aber die Stadträtin war verzweifelt, weil sie brauchte Träger, die es tun. Am Ende dieses Abends sind wir zu ihr hingegangen und haben gesagt, wir wagen es, wir machen es. Wir waren dann der erste und einzige Träger, der bereit war, dort sich zu engagieren ohne Geld. In der Folge gab es dann noch zwei weitere, die auch sich engagiert haben. Aber deutsch gesagt ganz banal, weil sie sicher waren, wenn wir uns engagieren, muss es doch Geld geben. Und das war einfach die Vermutung, so, es wäre abgekartetes Spiel, ne? Die Stadträtin sagt, Geld gibt's nicht, wir melden uns und dann wird auf einmal doch Geld gefunden und das gehört an uns. Das ist so, dass wie oft das so läuft, auch im Bereich Kinder- und Jugendarbeit. Die beiden anderen Träger haben aber relativ schnell verstanden, dass es wirklich so war, es gab kein Geld. Aber es gab Kinder. Es gab Kinder, die im Prinzip keine Zukunft hatten, bevor ihr Leben richtig begonnen hatte. Wer diese Kinder erlebt und wer sich vielleicht auch ein bisschen mit dem Justizvollzugswesen auskennt, und solche Menschen gibt es auch in dieser Gemeinde, sprich Leute, die im Knast arbeiten, dann ist es erschütternd, wenn jemand, der im Knast arbeitet, sagt, nachdem er die Kinder gesehen hat, mehr als die Hälfte sehe ich wieder, aber nicht hier. Ich werde sie in einer Jugendstrafvollzugsanstalt plötzlich sehen, werde ich sie wiedersehen. Weil bereits so viel deutlich wird an Haltung, an Persönlichkeitsproblemen und Defiziten, dass es genau diese Kinder sind, die Jugendliche werden, die irgendwann straffällig werden und dann tatsächlich im Knast landen. Und vielleicht damit eine Geschichte haben, die nur noch eine Richtung kennt. Die nie eine Chance und eine Hoffnung kennenlernen konnten. Die von den Eltern oft auch überhaupt nicht begleitet werden, nicht unterstützt werden. Und so haben wir angefangen mit Huttenkids und haben dort eine Betreuung gemacht für Kinder nach der Schule. Für Kinder, die einfach sonst nur auf der Straße groß geworden sind. Und das fing schon an, mit denen zu arbeiten, die einfachsten Regeln beizubringen. Jemand ärgert dich, tret nicht zu. Jemand versteht dich nicht, schlag ihm nicht ins Gesicht. Da ist ein Fahrrad, das dir nicht gehört, das du gerne haben möchtest. Nimm es nicht einfach mit, wenn es nicht deines ist. Und. Es sind Regeln, wenn man auch die Regeln kennt, die bei Huttenkids auch aushängen, dann merkt man wirklich, wie niedrig die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort anfangen mussten im Umgang mit diesen Kindern und Jugendlichen. Das Projekt hat 5 Jahre mittlerweile erlebt. 5 Jahre voller Sorge und Angst in der Finanzierung. 5 Jahre immer nur aus der Hand in den Mund mit irgendwelchen Mitteln, die noch irgendwie aufzutreiben waren. 5 Jahre, in denen wir es gewagt haben, eine Finanzierung zuzulassen, die deutlich machte, wir leben von Spenden, aber wir wissen noch nicht, woher sie kommen. 5 Jahre haben wir große Beträge zwischen 5 und 15.000 Mark als Defizit in dieser einen Kostenstelle Huttenkids gehabt und gesagt, und trotzdem machen wir die Arbeit. Und 5 Jahre haben wir auch das Wunder erlebt, dass diese 5 bis 15.000 Euro eingegangen sind, wo wir vorher nie wussten, woher und von wem. Und wir bekennen als Verantwortliche der Diakoniegemeinschaft, dass wir dieses Projekt im Huttenkids mit Huttenkids aus Leidenschaft betreiben, weil wir dort ein praktisches Zeichen setzen können, dass wir wirklich zutiefst glauben, dass Menschen eine Chance haben müssen und manchmal auch eine solche Arbeit, wie wir sie dort tun, bereits die letzte Chance sein kann für Kinder, etwas zu erleben ist, das anders ist, als das, was sie bislang kannten. Die Zukunft von Huttenkids fürs Jahr 2009 ist völlig offen. Von den 60.000 Euro, die wir maximal brauchen, sind, glaube ich, 9 gesichert. Der Rest ist komplett offen. Und wir werden zu späterer Zeit im nächsten Jahr mal berichten, was daraus geworden ist. Und jetzt legen wir die Kollekte zusammen für die Arbeit von Huttenkids. Was wir jetzt erleben werden, ist auch etwas Wunderschönes. dass wir nämlich die Gründe für eine gewisse Unruhe im Gottesdienst, die wir unter uns ja häufig erleben, segnen. Das führt nicht dazu, dass wir ruhig werden. Diese Art von Frieden bleibt uns dann vielleicht in den Nachtstunden vorbehalten. Aber das Entscheidende ist nochmal auch zu gucken, was wir da machen. Drei Kinder sind, das habe ich letztes Mal scherzhaft gesagt, die heute gesegnet werden. Elisa, Clara und Charlotte. Alle drei tragen den gleichen Nachnamen, nämlich Renger. Marc und seiner Frau ist nämlich ein Kind anvertraut worden im letzten Jahr. Ein Kind, das zur Welt gekommen ist, das du, Anne, geboren hast. Und ein Kind, das wieder auch eine Herausforderung wird für Menschen, wenn sie darüber nachdenken, wie sie einem Kind gerecht werden können. Und die Frage, ob das möglich ist, ob wir einem Kind gerecht werden können, die würde ich gerne als Pastor kurz und klar beantworten mit Nein. Mission impossible. Da werden Wesen uns anvertraut und wir erleben als Eltern etwas an Liebesfähigkeit, die wir vielleicht uns selber nie zugetraut haben. Leidensbereitschaft, die aufs Ärgste geprüft wird. Dafür braucht man auch nicht erst 4 Kinder, ein Kind reicht, weil Leid immer subjektiv erlebt bereits maximalen Charakter hat. Aber noch viel schwerwiegender, wir erleben Stellen. Ja, die ist ja öfter dabei, die kennt das alle schon. Der erzähle ich nichts Neues, aber sind da ein paar Gäste bei, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, liebe Clara. Vor allem erleben wir nicht nur, dass wir an Ende unserer eigenen Kraft sein können und damit auch das Segensgebet, das wir gleich erleben werden, auch heißt, wir segnen nicht nur ein Kind, sondern wir segnen auch die Eltern. Auf dass sie die Bedeutsamkeit der Gebote Gottes kennenlernen, auch unter dem Hinweis, du sollst nicht töten, wenn die Kräfte mal am Ende sind. Sondern dass wir auch deutlich machen, wir haben Grenzerfahrung als Eltern im Umgang mit Kindern, im Umgang mit unserer Kraft und unseren Möglichkeiten. Und wir haben vor allem die vielleicht grausamste Grenzerfahrung, dass bei aller Liebe, zu der wir fähig sind, wir merken, wir können nicht für unser Kind so da sein, diesem Kind nicht all das geben, was wir ihm gerne erwünschen und ersehen. Und an dieser Stelle stellen wir dann Kinder ganz bewusst unter den Segen Gottes und machen deutlich, dass wir darum bitten, dass Gott sich dieses Wesens, dieses Menschen, der uns anvertraut ist, annimmt. Über die Maße hinaus, wo wir es können. Und auch an den Punkten bei diesem Wesen ist, wo wir nicht bei ihm sein können. Und dieses Gebet ist nicht nur dann ein Gebet für ein Kind, das wir unter den Segen Gottes stellen, sondern auch ein Gebet für die Eltern, die wir entlasten und freisprechen von einer Verantwortung und Fürsorge, die sie nicht leisten können. Wo einfach unsere Fürsorge und Möglichkeit Grenzen hat. Und so möge es auf der einen Seite Eltern frei machen, auf der anderen Seite diesen kostbaren Schatz, der uns dort anvertraut wird, auch deutlich machen als Geschenk, wo wir Gott danken und ihn um seinen Segen bitten. Und wir tun dies, weil Jesus das auch getan hat. Wo Menschen nämlich Kinder zu Jesus brachten und die Jünger haben das gesehen und wollten diese Kinder wieder wegbringen von Jesus, damit sie nicht Jesus stören. Und Jesus seinen Jüngern aber sagte, nein, nein, lasst sie, hindert sie nicht, ganz im Gegenteil. Und er nahm sie, herzte sie, also drückte sie und segnete sie und sagte den Umstehenden, denn wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein solches Kind, der wird dort nicht hineinkommen. Ein Satz, den vielleicht manche an diesem Tag sehr heftig für sich verstehen lernen mussten. Clara, möchten wir heute segnen? Und ich möchte euch bitten, Anne und Marc, dass ihr nach vorne kommt. Denn ihr habt nicht nur die Segnung an sich, sondern auch etwas an Rahmen, den ihr euch überlegt habt, den ihr heute mit uns teilen wollt.
Zuerst möchte ich ein paar Worte zu der Kerze sagen. Das ist eine Kerze, die meine älteste Schwester, die leider heute nicht hier sein kann, die lebt in den Niederlanden, extra für die Segnung für Clara gebastelt hat. Und ja, soll einfach ein Zeichen als Erinnerung an diesen Tag sein und vielleicht auch für besondere Tage, sei es Geburtstage oder irgendwelche anderen besonderen Tage, dass wir die dann einfach mal wieder anzünden. Und es ist jetzt auch ein Gruß von meiner Schwester, dass sie in Gedanken bei uns hier mit da ist, weil sie eben jetzt leider nicht da sein kann. Und wir wollen jetzt das vorlesen, was wir als Eltern für die Clara wünschen und erbitten. Ja. Liebe Clara, wir sind dankbar und froh, dass du zu uns gekommen bist. Wir erfahren durch dich eine große Bereicherung für unser Leben. Mit diesem Brief an dich wollen wir dir sagen, was wir dir wünschen und von deinem Gott für dich erbitten.
Wir als deine Eltern wünschen dir, dass du ein fröhlicher Mensch wirst, der selbstbewusst, eigenständig und eigenverantwortlich seinen Weg gehen darf. Wir beten, dass Gott uns so viel Weisheit, Liebe und Geduld für deine Erziehung schenkt, wie wir benötigen, damit du es gut bei uns hast und du dich nach deinen Gaben und Talenten voll entwickeln kannst.
Gott, helfe uns auch, die richtigen Entscheidungen für dich zu treffen, wo du sie selbst noch nicht treffen kannst.
Erlasse uns dir gute Vorbilder sein und schenke dir, wenn du älter und größer geworden bist, auch andere gute Vorbilder für dein Leben. Mögen dir immer wieder Menschen begegnen und dich prägen, die Rückgrat haben, die bewusst ihr Leben leben und nicht einfach nur funktionieren.
Menschen mit einer Herzensbeziehung zum lebendigen dreieinigen Gott mögen dir einen fröhlichen und ungezwungenen Zugang zu Gott ermöglichen, sodass du ihn kennen und lieben lernen magst. Möge Jesus Christus dir als dein Herr, ein guter Freund und treuer Heiland für dein Leben in Höhen und Tiefen werden.
Gott bewahre dich auf all deinen Wegen an Leib und Seele. Er bewahre dir dein sonniges und fröhliches Gemüt.
Er schenke dir für dein Leben die Lebensfreude, Mut, Liebe, Gelassenheit, Zuversicht und Weisheit. Er schenke dir Freude daran, mit anderen zu teilen, was du hast.
Wir haben dich sehr, sehr lieb und befehlen dich Gottes Segen an.
Deine Mama
und dein Papa.
Ich bin der Vater von Anne und damit der Großvater von der kleinen Clara und stehe jetzt hier so als Stellvertreter für alle Familienangehörigen. Ich möchte aber zuerst noch einen Gruß aus der Gemeinde Mühlenperlach bringen und hier an die Gemeinde weitergeben, aus der ich komme, oder wir beiden, auch meine Frau. Und wir wollen der kleinen Clara ein Bibelwort zusagen, in dem unsere Wünsche für ihr Leben enthalten sind. Das ausgesuchte Bibelwort ist zwar schon mehr als 2.500 Jahre alt, aber nach meiner Überzeugung dennoch zeitlos aktuell. Es drückt die Liebe Gottes, seine Güte und Treue in verschiedenen Bildern aus. Und wir wünschen Clara, dass sie diese Liebe, Güte und Treue Gottes erfahren möge. Dass sie ihr Leben eines Tages diesem Gott anvertraut, der zugesagt hat, in allen Höhen und Tiefen, die ein Leben mit sich bringen kann, bei uns und damit auch bei ihr zu sein. Wir hören die Worte des 23. Psalms. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele und führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Amen. Und das wünschen wir auch unserer kleinen Clara, dass sie das auch eines Tages selber aus vollem Herzen nachbieten und nachsprechen kann, dass sie Erfahrung macht. In diesem Sinne, für den Segen der kleinen Clara, aber euch als Eltern natürlich genauso im Namen unserer ganzen Familie.
Und mir scheint ein Teil des Segenswunsches ist bereits unwiderruflich in Erfüllung gegangen, denn die Fröhlichkeit dieses kleinen Wesens ist auf eine Art und Weise ansteckend, dass ich sicher bin, das ist, glaube ich, unverlierbar und möge sich nur noch weiterentwickeln und ausgeprägt werden. Wir wollen Clara jetzt segnen. Ich bitte, dass wir als Gemeinde dazu aufstehen. Liebe Anne, lieber Marc, mit Clara ist euch ein Geschenk anvertraut worden, dessen Ausmaß ihr vielleicht am Anfang gar nicht überblicken konntet. Ein Geschenk und eine Kostbarkeit, die sich einfach entwickelt. Wo man sich vielleicht sogar manchmal fragt, habe ich irgendwelchen Einfluss? Oder entfaltet sich einfach etwas immer mehr und immer sichtbarer, was alles schon angelegt war, zu einem Zeitpunkt, als wir noch nicht einmal davon ahnen konnten, dass ein Kind kommen wird. Liebe Anne, lieber Marc, ich bitte auch für euch, dass ihr die Erfahrung macht, dass da, wo eure Möglichkeiten und eure Kräfte ein Ende finden, ihr die Erfahrung macht, dass Gott euch trägt. Dass ihr die Erfahrung macht, dass ihr nicht alleine für dieses wunderbare Wesen verantwortlich seid, sondern dass ihr auch loslassen könnt und dürft an den Stellen, wo euer Weg, eure Kraft, eure Möglichkeiten begrenzt sind. Sie sind es und das darf so sein. Und wir bitten darum, Herr, dass aber auch dann, wenn Anne und Marc nicht mehr können, andere Menschen da sein mögen, aus der Verwandtschaft, aus der Gemeinde, die da sind für Clara, die da sind für Anne und Marc. Und Gott, unser Vater, wir bitten dich darum, dass Anne und Marc die Erfahrung machen, dass sie gesegnet ist, dass der Segen Gottes, unseres Vaters, über ihrem Leben steht und sie begleitet. Und liebe Clara, so behüte dich der lebendige Gott, so bleibe er bei dir und sei für dich eine Erfahrung, die durch dein Leben hindurch wirkt und dich trägt. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden, jetzt und immer da. Amen. Ich weiß nicht. Wir setzen uns wieder. Ich weiß ja nicht, ob der Segen wehtut, das glaube ich aber eigentlich nicht. Ja, wir werden erleben, wie sie sich weiterentwickelt. Euch alles Gute und Gottes Segen. Damit geht der Gottesdienst langsam dem Ende entgegen. Es ist ja, glaube ich, unüberriechbar, dass auch nach dem Gottesdienstende Gutes auf uns wartet. Nicht nur schönes Wetter, sondern auch Essen und Trinken. Aber was dann ansonsten noch alles in Bethania passiert, wird uns jetzt noch einmal Mirjam mitteilen.
Genau, noch einige Informationen vorab, die Geburtstage. Wenn ihr genau guckt auf die Daten, bezieht sich das nicht nur auf die kommende Woche, sondern auf die nächsten 2 Wochen. Warum, das sage ich euch gleich. Geburtstag haben am 6. Mai Hans-Joachim Leisten, am 8. Mai Kascha und Lena Tepp, ebenfalls am 8. Silvia Petrowski und am 15., das ist nächste Woche, der Louis Henkel. Wir werden nämlich am nächsten Sonntag keinen Gottesdienst hier haben. Es ist Pfingsten und Pfingsten ist ja auch Reisezeit. Wir wissen von vielen, die nicht da sein werden. Und außerdem gibt es ja eine Gruppe von Leuten, die nach Assisi fahren. Die sind dann auch nicht da. Und so haben wir dann entschlossen, dass es nächsten Sonntag keinen Gottesdienst hier geben wird. Aber es gibt ja viele andere Gottesdienste. Wenn man dann hier in Berlin ist, kann man ja mal woanders hingehen und gucken, wie dort der Gottesdienst sein wird. Ja, Veranstaltungen gibt es auch in der nächsten Woche. Wir haben Gebetszeit von 9 Uhr bis 9.15 Uhr, von Montag bis Freitag hier in den Gemeinderäumen. Wer Zeit hat und beten möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Morgen Nachmittag ist die Seniorengruppe Ü55 zusammen um 15 Uhr. Und am Freitag bis um 10.30 Uhr die Kinderkrabbelgruppe. Ja, also alle Kinder, die krabbeln können oder noch nicht laufen können und deren Eltern sind natürlich eingeladen. Das findet auch hier statt. Okay, ja. Ja, wie gesagt, am Sonntag ist kein Pfingstgottesdienst, aber eben Gottesdienst woanders, wo auch immer ihr dann hingeht. Ja, dann möchte ich herzlich einladen, dazu habe ich diesen Katalog mitgebracht, sich noch als Sponsor zu beteiligen für diese oder eine ähnliche Sitzgruppe, die hier vorne drauf ist. Wie man draußen sieht, kann man ganz toll im Sommer draußen sitzen in der Sonne. Und für die Leute, die es gerne ein bisschen bequemer hätten oder die sonst schlecht sitzen können. Für die haben wir gedacht, können wir so etwas anschaffen, beziehungsweise es ist schon angeschafft worden. Wir suchen aber eben noch Leute, die das auch finanzieren und bezahlen. Und die dürfen sich bei Volker Tepp melden und ihm entsprechend das Geld geben. Ja, an der Gestaltung des Gottesdienstes waren beteiligt einmal Carsten Henkel am Klavier. Die Predigt hat Volker Tepp gehalten und mein Name ist Mirjam Ekelmann. Ja, und dann lade ich euch herzlich ein, hier zu bleiben zum gemeinsamen Mittagessen. Es gibt natürlich nicht nur Kaffee und Tee, wurde ja gerade schon gesagt, und man hat es auch schon gerochen. Also wer möchte, kann auch zum Mittagessen bleiben. Und wer auch dafür spenden möchte, weil das Ganze kostet ja auch Geld, kann Geld in das blaue Schwein stecken. Das steht dann auch beim Essen bereit. Das läuft rum, ja. Vielleicht kriegt es Beine, genau. Ja, dann wollen wir gemeinsam singen. Ja?
Ich habe noch einen Punkt.
Ja, einen Punkt
oder noch. Zwei sogar, kleine.
Zwei.
Ganz kurz. Schöne Grüße von Elfriede Damm, die ist immer noch in der Reha-Klinik. Natürlich nicht in Marzahn-Hellersdorf, sondern in Reinickendorf. Märkisches Viertel habe ich bei mir falsch übersetzt und auch falsch gesagt. Es ist wirklich in Reinickendorf relativ kurz bei. Sie lässt ganz herzlich grüßen und das wollte ich gerne auch weitergeben. Und als zweiter Hinweis, wir hatten letzten Sonntag ja Strickers verabschiedet und denen auch ein sehr scharfes Geschenk gemacht mit dem Messerset. Es gibt vermutlich noch einzelne Leute, die sich beteiligen wollten, aber es vielleicht letzten Sonntag vergessen haben. Die haben dann gerne noch die Möglichkeit, das heute zu tun.
So. Alles klar. Gut, dann stehen wir auf, singen gemeinsam und stellen uns danach unter den Segen Gottes.
Unser Vater, du alleine weißt, was jeder von uns für die nächsten Tage plant. Und du weißt noch besser als wir selbst, dass manche Planung sich nicht ereignen wird. Dass Dinge anders kommen, als wir uns das vorstellen, hoffen oder befürchten. Die Zukunft ist für uns nur begrenzt verfügbar und übersehbar. An manchen Stellen ist das eine Chance und auch gut. An manchen haben wir Angst oder Sorge und wissen nicht, was kommen wird. Aber der Blick nach vorne ist in jedem Fall auch die Einladung, auf dich zu sehen und zu erfahren und zu erleben, dass du uns segnen willst, dass du uns begleiten willst und dass du uns einlädst, unseren Blick auf dich zu richten und dabei zu erfahren, dass etwas passiert, wenn wir auf dich achten und auf dich sehen. Und so bitte ich dich, Herr, dass nicht nur das gelingt, sondern dass wir auch in der kommenden Woche und in den nächsten 14 Tagen nicht nur etwas hören, sondern etwas erfahren und erleben mit deinem Segen, mit deiner Kraft, mit deiner Energie und deiner Liebe, die du uns anbietest, die unser Leben mitgestalten soll. So begegne uns, so behüte uns, so zeige dich uns und öffne uns die Augen für deine Gegenwart, der du immer warst, bist und auch sein wirst, wenn wir wollen und dafür offen sind. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir nehmen noch einmal Platz, hören ein letztes Musikstück. und dann die Einladung nach draußen.